Wenn man schaut, Allgemeinheit der Besteuerung als verfassungsmässiger Grundsatz, dann müssen wir schon schauen, dass wir nicht zu viele potenzielle Steuersubjekte schon per se dort von der Besteuerung ausschliessen.
Ja, liebe Mehrwertsteuerrechtsinteressierte, wir, der Florian Regli, Verantwortlicher für die Mehrwertsteuer bei Roche, und ich, der Ralf Himstepf, Assistenzprofessor für Steuerrecht an der HSG und Leiter von der Rechtsabteilung Mehrwertsteuer bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe vom Mehrwertsteuer-Podcast «What's on?».
Heute haben wir uns vorgenommen, mal ein bisschen ein grundsätzliches Thema anzuschauen und über die Steuersubjektivität zu reden. Ralf, was bedeutet Steuersubjektivität und welche Rechtsfolgen ergänzen sich daraus?
Steuersubjektivität bedeutet im Wesentlichen, dass du in Steuerrechtsverhältnis mit dem Staat eintrittst. Das heisst, du wirst gegenüber dem Staat verantwortlich, einerseits für die Veranlagung und die Zahlung von der Steuer, und auf der anderen Seite, falls es auch noch prozessual weitergehen sollte, hast du auch die Verfahrensrechte und die Verfahrenspflichten. Also du bist, zusammengefasst, du bist die Gegenpartei im Steuerrechtsverhältnis gegenüber dem Staat. Die Steuerpflicht hat dann verschiedene Folgen. Einerseits natürlich, du musst Steuern abliefern, das ist fast das Einfachste. Nachher aber auch jetzt bei der Mehrwertsteuer als Selbstveranlagungssteuer bzw. Selbstdeklarations- und Selbstentrichtungssteuer hast du die Pflicht, einerseits sich anzumelden als Steuerpflichtiger bei der ESTV und andererseits regelmässig natürlich, je nachdem, deine Abrechnungen, deine Mehrwertsteuerabrechnungen, deine Deklarationen einzureichen. Die Steuerpflicht hat aber auch gewisse Vorteile. Es ist zum Beispiel, oder fast am wichtigsten, es ist die Grundlage für den Vorsteuerabzug. Mit wenigen Ausnahmen kannst du den Vorsteuerabzug eigentlich nur geltend machen, wenn du subjektiv steuerpflichtig bist.
Jetzt zu den Voraussetzungen. Ist jedes Unternehmen, ist jede juristische, jede natürliche Person automatisch ein Steuersubjekt für die Mehrwertsteuer? Oder was sind da die Regeln?
Ja, also vielleicht ein vorausgeschickt. Die subjektive Steuerpflicht bei der Mehrwertsteuer ist relativ weit. Im Wesentlichen haben wir drei Voraussetzungen. Zuerst mal, es braucht einen Unternehmensträger, sprich, es braucht irgendeine Person, eine juristische, natürliche Person, die ein Unternehmen betreibt. Das geht aber darüber hinaus, also es muss nicht nur eine Einheit sein mit Rechtspersönlichkeit, und das Mehrwertsteuerrecht fasst auch ins Recht, zum Beispiel Rechtsgemeinschaften, sprich einfache Gesellschaften, Kollektivgesellschaften, Kommanditgesellschaften etc., wo eigentlich aufgrund des Zivilrechts keine Rechtspersönlichkeit haben. Also man geht da weiter. Auch kollektive Kapitalanlagen beispielsweise können subjektiv steuerpflichtig werden. Dann haben wir die zweite Voraussetzung, und das ist eigentlich fast die wichtigste Voraussetzung, sprich die Voraussetzung, wo es relativ oft in Diskussionen gibt. Das ist der Betrieb vom Unternehmen. Also der Unternehmensträger, der muss ein Unternehmen betreiben. Das Gesetz definiert in Artikel 10 Absatz 1 bis, was das genau bedeutet. Das heisst, ein Unternehmen betreibt, wer, ich lasse das gerade vor auf Hochdeutsch, eine auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen als Leistungen ausgerichtete berufliche oder gewerbliche Tätigkeit selbstständig ausübt und unter eigenem Namen nach aussen auftritt. Wenn man da die einzelnen Tatbestandselemente anschauen will, nachhaltige Erzielung, das bedeutet, es soll nicht nur ein einmaliger Umsatz sein, also ein einmaliger Umsatz an sich soll noch nicht zu einer obligatorischen Steuerpflicht führen. Es gibt Rechtsprechung, wo ein einmaliger Umsatz schon gelangt hat. Das sind so Sachverhalte, wo für die Erzielung von dem einmaligen Umsatz relativ viel Aufwand betrieben worden ist. Also beispielsweise, man errichtet ein Mehrfamilienhaus, hat da verschiedene Wohnungen drin, dort das schön ausbauen, dort da relativ viel investieren auch drin und verkauft das nachher, dann geht die Praxis von der ESTV eigentlich davon aus, dass es nicht nur ein einmaliger Umsatz ist, der so purement occasionnel ist, wie das Gericht so schön sagt, sondern der eben nachhaltig ist. Nachher, fast das Wichtigste ist die Ausrichtung auf die Einnahmeerzielung, aus Leistungen. Also das heisst, wir müssen Leistungen erbringen und wir müssen uns diesen Leistungen Entgelte erzielen. Da vielleicht zwei Bemerkungen dazu. Also rein Gewinnabsicht, das heisst, dass du mit der Entgelterzielung euren Gewinn erzielen, das ist nicht vorausgesetzt. Was aber vorausgesetzt ist, dass nach einer gewissen Dauer, das ist nicht klar definiert, dass aber nach einer gewissen Dauer dann irgendwann mal euer Entgelt erzielen. Es ist klar, jetzt zum Beispiel Startups etc., da ist es oftmals so, dass sie insbesondere in der Anfangsphase keine Entgelte, tatsächliche Entgelte erzielt werden. Das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, die Ausrichtung auf die Entgelterzielung, die reicht grundsätzlich. Die Höhe an sich ist eigentlich auch nicht so entscheidend. Dann berufliche gewerbliche Tätigkeit. Das ist im Wesentlichen zur Abgrenzung zu Hobbys. Ja, eine Hobbytätigkeit, private Tätigkeit soll nicht zu einer subjektiven Steuerpflicht führen. Es muss eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit sein. Die Tätigkeit muss selbstständig ausgeübt werden. Eine Abgrenzung zur unselbstständigen Erwerbstätigkeit. Also Erzielung von Lohn ist nicht Ausrichtung von Einnahmen aus dem Geld. Es ist nicht selbstständig. Du tust Einnahmen erzielen für deinen Arbeitgeber und du erhaltest dann daraus deinen Lohn bezahlt. Und schließlich der Aussenauftritt nach aussen. Also du musst am Markt irgendwie präsent sein. Andernfalls wirst du nicht subjektiv steuerpflichtig. Das ist die zweite Voraussetzung, also Betrieb vom Unternehmen. Und dann haben wir noch eine dritte Voraussetzung, wir müssen einen gewissen Bezug haben zur Schweiz. Das ist das Gesetz, das kann einerseits dadurch gegeben sein, dass man in der Schweiz Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man zumindest mit dem Unternehmen im Inland Leistungen erbringen. Klammerbemerkung, als Inland gilt nicht nur Schweizer Staatsgebiet, sondern auch Liechtenstein. Die klassischen Beispiele, die man da kennt in Bezug auf das Zollrecht.
Ich würde gerne nochmal auf den Betrieb eines Unternehmens zurückkommen. Du hast eben über diese drei Voraussetzungen relativ detailliert über den Betrieb des Unternehmens geredet. Wieso ist das für den Gesetzgeber wichtig? Oder wieso spielt das eine spezielle Rolle?
Das hat mit dem Besteuerungsziel zu tun, mit der Besteuerungskonzeption der Mehrwertsteuer. Das Ziel der Mehrwertsteuer ist die Belastung des nichtunternehmerischen Konsums. Man sagt, durch das, dass du als Private irgendeine Leistung, sei es eine Dienstleistung oder eine Ware, konsumieren, bringst du zum Ausdruck, dass du besonders leistungsfähig bist. Und die Leistungsfähigkeit will man steuerlich abschöpfen, zumindest teilweise, indem man den Umsatz bzw. die Leistung dort besteuert. Und jetzt ist es so, wenn man nachher die Erhebungskonzeption anschaut von der Mehrwertsteuer, dann wird die Steuer nicht beim Privaten, beim Nicht-Unternehmer erhoben, sondern eben beim Unternehmer. Also beim Unternehmensträger, der ein Unternehmen betreibt. Und der soll dann nachher die Steuer als Steuerpflichtiger dem Steuerträger, sprich dem, der die Leistung durch den Pfad überwälzen. Und darum, damit dass man die Erhebungskonzeption herstellen kann, zielt der Gesetzgeber darauf ab, die Unternehmensträger ins Recht zu fassen, die ein Unternehmen betreiben. Darum ist der Begriff vom Unternehmen so zentral im Mehrwertsteuerrecht. Aufgrund von der Erhebungskonzeption werden die ins Recht gefasst, aber man will sie nicht belasten. Darum spielt der Begriff vom Unternehmen im unternehmerischen Rahmen beim Vorsteuerabzug, wo man die Unternehmen aber wieder entlasten, so eine grosse Rolle.
Jetzt haben wir über die Voraussetzungen geredet, wenn man in die Steuersubjektivität hineinrutscht. Jetzt, ein bisschen zynisch gesagt, das Mehrwertsteuergesetz ohne Ausnahmen, ohne Befreiungen, wäre wahrscheinlich kein richtiges Mehrwertsteuergesetz. Gibt es auch Befreiungen in Bezug auf die subjektive Steuerpflicht?
Die gibt es. Wobei, dass man muss sagen, dass im Bereich des Steuersubjekts die Ausnahmen, sprich die Befreiungen, relativ beschränkt sind. Auch zu Recht beschränkt, oder wenn man schaut, die Allgemeinheit der Besteuerung als verfassungsmäßiger Grundsatz, dann muss man schon schauen, dass man nicht zu viele potenzielle Steuersubjekte schon per se dort von der Besteuerung ausschliessen. Das macht der Gesetzgeber nur in sehr engem Rahmen, würde ich sagen. Die wichtigste Ausnahme ist sicher die von den Umsatzschwellen. Jeder kennt das, oder? Solange dass man weniger Umsatz, als 100'000 pro Jahr generieren,
wird man nicht obligatorisch steuerpflichtig. Für gemeinnützige Organisationen und für ehrenamtlich für die Sport- und Kulturvereine beträgt die Grenze 250'000. Die Überlegung dahinter ist nicht, dass man die Unternehmen irgendwie möchte bevorzugen oder fördern. Die Überlegung ist die, ja gut, wenn ich weniger als 100'000 Umsatz generiere, steuerbaren Umsatz jetzt generiere, kann ich steuerbefreiter sein, aber gehen wir mal von steuerbarem Umsatz generieren, dann lohnt sich die Steuererhebung auf diesen 100'000 nicht. Also wir können ein Beispiel machen, oder 100'000, Steuersatz 8,1, das heisst, da fallen im besten Fall 8'100 Steuern an. Vielleicht hat die Unternehmung noch Vorsteuern, die könnte man da dann natürlich noch abziehen. Und wenn man das nachher ins Verhältnis setzt zu den administrativen Aufwänden auf Seite der Unternehmung, aber auch auf, in Bezug auf die Kontrollaufwände seitens von der Steuerverwaltung, auch die ganze Administrierung, dann sagt der Gesetzgeber, das ist nicht mehr sinnvoll. Das Verhältnis zwischen Ertrag und Aufwand ist in dem Bereich nicht gegeben. Deshalb da in dem Bereich eine Umsatzschwelle eben von grundsätzlich 100'000 Franken. Dann gibt es weitere Befreiungen, ich gehe jetzt nicht auf jedem Detail ein. Die wichtigste sicher, nebst der Umsatzschwelle, ist die Befreiung von ausländischen Unternehmensträgern, die im Inland nur die Dienstleistungen nach Artikel 8 Absatz 1 erbringen. Das heisst, Leistungen, die dem Empfängerortsprinzip folgen. Das ist folgende Überlegung, oder? Nehmen wir an, ein Anwalt aus dem Ausland erbringt dir hier in der Schweiz eine Rechtsdienstleistung, eine Rechtsberatung. Dann ist es für den Schweizer Staat relativ schwierig, den ausländischen Anwalt hier ins Recht zu fassen. Wir brauchen für das einen Staatsvertrag. Hat man im Regelfall nicht. Deshalb tut man die Leistungen mit der Bezugssteuer erfassen. Das heisst, wäre da die Umkehrung von der Steuerschuldnerschaft, das heisst, der Empfänger liefert die Steuer, falls die Voraussetzungen gegeben sind, auf der Leistung ab. Und damit das funktioniert, brauchen wir eben für solche Leistungserbringer, solche ausländische Unternehmensträger, die eben im Inland die Artikel 8 Leistungen erbringen, eine Steuerbefreiung. Also die Befreiung hier erfolgt mit der Überlegung, dass jemand anders dann, nämlich der Empfänger, die Steuer dort abliefert. Da gibt es noch eine Ausnahme für elektronische Dienstleistungen. Da wird dann wiederum der ausländische Leistungserbringer steuerbar. Das sind so die wichtigsten Befreiungen. Es gibt noch weitere Lieferungen von Gas etc. an Steuerpflichtige im Inland. Da gilt auch unser Reverse-Charge-System. Und wenn man nur befreite Leistungen erbringt im Inland, dann ist man als ausländisches Unternehmen euch befreit. In Zukunft soll sogar, wenn man nur steuerausgenommene Leistungen in der Schweiz erbringt, unabhängig davon, ob man ausländisches oder inländisches Unternehmen ist, von der Steuerschicht befreien. Das ergibt euch Sinn. Oder Steuerausnahmen zeichnen sich dadurch aus, dass man Ausgangsleistungen nicht versteuern muss und für Eingangsleistungen keinen Vorsteuerabzug hat. Also wäre es ziemlich, unsere erhebungswirtschaftlichen Überlegungen ziemlich sinnlos, hier eine Anmeldung zu verlangen. Also du siehst, die Befreiungen, die zielen in der Regel nicht darauf ab, irgendeine Begünstigung von irgendeinem Unternehmensträger zu erreichen, sondern haben in der Regel entweder erhebungstechnische Gründe, Stichwort Bezugssteuer, oder haben erhebungswirtschaftliche, entrichtungswirtschaftliche Gründe, Stichwort Umsatzschwelle.
Zum Schluss noch vielleicht zu den zeitlichen Aspekten. Wir reden ja von einer Selbstveranlagungssteuer. Du hast sie ja Selbstdeklaration und Zahlungssteuer genannt. Wie merke ich oder was ist Praxis, dass ich merke, dass ich ein Steuersubjekt werde? Oder wie wird da mit den Umsatzschwellen umgegangen? Vielleicht noch ein paar Worte zu dem.
Für mich ist das hochspannend, weil wir haben da, je nachdem, was für ein Unternehmen das ist, unterschiedliche Beginn von der obligatorischen Steuersubjektivität. Wenn du ein Vorbestandsunternehmen bist, sagen wir, du bist Anwalt, du erbringst über Jahre deine Leistungen und die sind immer unter der Umsatzschwelle, dann musst du dich nicht obligatorisch anmelden oder du bist steuerbefreit. Darfst natürlich, wenn du willst, aber musst nicht.
Kommen wir dann aber auch die Vorsteuer nicht zurückgeben für meine 3 Bleistifte und den Computer Unikauft.
Richtig, richtig. Da ist es so, wenn du im Jahr plötzlich dann die Umsatzschwelle überschreiten, sprich mehr als 100'000 Umsatz generieren, Dann ist es so, dass du dich erst ab dem Folgejahr anmelden musst. Das heisst, die Umsätze sind noch nicht stierbar mangels Steuersubjektivität. Anders ist aber, wenn du jetzt ein neues Unternehmen gründest, also sagen wir, du gründest eine neue Kanzlei, dann musst du einen Forecast machen, also du musst nach vorne schauen, dir überlegen, ja, nach Businessplan, wie viel Umsatz werde ich mutmaßlich generieren. Und wenn du zum Ergebnis kommst, ja, das wird mehr als 100'000 sein, dann musst du dich eigentlich direkt anmelden. Es kann sein, dass da eine Unsicherheit besteht, das heisst, du weißt noch nicht genau, wie die Umsätze sich werden entwickeln. Dann hast du die Möglichkeit, nach 3 Monaten eine Neubewertung zu machen. Und wenn du dann zum Ergebnis kommst, mal, das ist drop, das ist oberhalb der Umsatzschwelle mutmaßlich im ersten Jahr, dann hast du die Möglichkeit, entweder dich rückwirkend per Geschäftsaufnahme anzumelden oder ab dem 4. Monat. Du siehst, es besteht also ein Unterschied, je nachdem, ob du ein vorbestehende Unternehmen bist oder ob du dein Unternehmen neu gründen.
Was machst du denn mit Rechnungen, die du ausgestellt hast? Jetzt kannst du schon mal nach einem Monat eine schöne Rechnung stellen. Dein Businessplan kommt drauf, ja, ich erreiche wahrscheinlich die Schwelle nicht und dann ist Rechnung ohne mehr über die Steuer ausgestellt. Kannst du die korrigieren oder wie gehst du da vor?
Ja, du musst sie dann korrigieren. Oder das würde dann, wenn du dich rückwirkend dann natürlich anmeldest, bedeutet das natürlich auch, dass du die Verpflichtung hast, deine Leistungen zu versteuern. Selbstverständlich. Das bedeutet dann auch, du musst eine Rechnungskorrektur vornehmen, wenn das hoffentlich noch kannst gegenüber deinem Kunden. Und falls das nicht mehr sollte gehen, dann musst du halt die Steuer aus der eigenen Tasche letztendlich zahlen. Dann gibt es dann auch keine Korrektur natürlich von der Rechnung. Der Vorteil auf der anderen Seite ist, wenn du relativ viele Investitionen hast in der Anfangsphase und wenn verhältnismässig wenig Umsatz, hast du natürlich in der Regel einen Vorsteuerüberhang. Das heisst, du kriegst mehr Vorsteuern zurück, anstatt die Steuern musst du zahlen.
Also in der Tendenz, wenn du das Unternehmen gründest, das Büro einrichtest, hast du wahrscheinlich auch ein Interesse, relativ schnell dich für Mehrwertsteuer zu registrieren, dass du die Vorsteuer zurückfordern.
Das müssen wir natürlich im Einzelfall anschauen, aber in der Tendenz würde ich sagen schon. Es kommt nur dazu, zumindest früher war das so gewesen, ob das heute noch so ist, eine andere Frage. Aber das Ausstellen mit Mehrwertsteuer, mit einer Mehrwertsteuer-UID-Nummer, gibt in dem Unternehmen einen gewissen Anschein von Professionalität. Wie gesagt, das ist ein etabliertes Unternehmen oder die haben einen höheren Umsatz. Wenn du natürlich ohne Mehrwertsteuer Rechnung stellen, dann kann es sein, dass deine Kunden relativ schnell danach fragen, ja, was ist denn mit der Mehrwertsteuer? Und dann musst du dann halt sagen, ja gut, ich erwarte jetzt halt noch nicht so diesen Umsatz. Also es hat noch so einen Marketing-Effekt, sagen wir es so.
Super, vielen Dank. Es war wieder einmal spannend. Und bis zum nächsten Mal.
Merci.